Jedes Jahr werden Tausende von Weihnachtspredigten gehalten. An Heiligabend in der evangelischen Kirche, in der katholischen Kirche, in den Freikirchen, in Deutschland, in Frankreich, in Spanien, in Europa, auf der ganzen Welt. In diesem Jahr, im letzten Jahr, im letzten Jahrzehnt, im letzten Jahrtausend. So, ich frage mich, wie viele Tausende verschiedene Weihnachtspredigten schon jemals wohl gehalten wurden. So viele gute Botschaften, die in Weihnachten drin stecken. Aber ich wollte heute mich mal konzentrieren auf die allererste Weihnachtspredigt, die jemals gehalten wurde. Und die allererste Weihnachtspredigt, die jemals geschrieben wurde, wurde im Himmel geschrieben von Gott höchstpersönlich. Jesus, das Kind in der Krippe, war gerade eben erst geboren in dem Stall in Bethlehem zur Welt gekommen. Da schickt Jesus seinen Engel los zu den Hirten auf dem Feld und sagt, verkündige ihnen folgende Botschaft. Kannst du dir vorstellen, Gott selber sitzt oben auf seinem Thron im Himmel und er schreibt die erste Weihnachtspredigt, die jemals gehalten wurde. Und er drückt sie seinem Chefengel in die Hand und sagt, geh los zu den Hirten auf dem Feld in der Nähe von Bethlehem und verkündige ihnen folgende Botschaft. Und die erste Weihnachtspredigt, die jemals gehalten wurde, die von Gott höchstpersönlich geschrieben wurde, beginnt mit folgenden drei Worten. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren ist. Euch ist heute der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Ich dachte mir, was für eine Botschaft. Gott selbst höchstpersönlich schreibt die erste Weihnachtspredigt und er beginnt sie mit diesen drei Worten. Fürchte dich nicht. Furcht ist an allen Ecken und Enden in unserer Welt. Irgendwas gibt es immer, wovor wir uns fürchten könnten. Sorge, Angst, Furcht, es liegt so alles ganz nah beieinander, ist nicht genau dasselbe, aber deckt sich mit ganz, ganz vielem. Ich dachte mir, wenn du so die Nachrichten anschaust, egal ob um 19 Uhr oder um 20 Uhr oder in ARD, ZDF oder RTL, ob du es liest, ob du es hörst, ob du, wo immer du deine Nachrichten herhörst, Nachrichten sind voll von Dingen, die dir wirklich Furcht machen können. Als Kind verfolgt man die Nachrichten noch nicht so intensiv, so, aber jetzt bin ich 43, so vielleicht die letzten 20, 25 Jahre und ich habe festgestellt, die Überschriften ändern sich, aber der Kern bleibt derselbe. Am Ende ist es immer, ganz oft, meistens irgendetwas, das uns Furcht einflößen kann. Furcht einflößen will. Ich kann mich noch erinnern, vor gut 20 Jahren gefühlt, da hatten wir alle Angst in Deutschland vor Arbeitslosigkeit. Das war so das große Damoklesschwert, das über uns hing, arbeitslos zu werden, keinen Job mehr zu finden. 20 Jahre vorgespult ist unsere große Angst, Fachkräftemangel. Unser Wohlstand ist in Gefahr, weil wir zu wenig Arbeiter haben. Vor 20 Jahren hatten wir zu viel und keine Jobs für die Menschen. Jetzt haben wir zu viel Jobs und keine Menschen, die die Jobs tun können. Und auf einmal ist unser Wohlstand wieder in Gefahr. Damals persönlich, heute als Nation. Vor 20 Jahren hatten wir gefühlt eine Ölkrise, Irakkrieg. Manche erinnern sich vielleicht noch vor euch. Und wir hatten Angst, dass das Öl ausgeht. Das war die große Frage. Mit was heizen wir in 30, in 50 Jahren, wenn es kein Öl mehr gibt? Und jetzt spulen wir 20 Jahre vor und auf einmal haben wir mehr Öl, als wir brauchen, weil wir wollen das Öl, das wir haben, gar nicht mehr, weil es das Klima verschmutzt. Und ich stelle fest, die Überschriften mögen sich ändern, aber der Kern bleibt, es sind Dinge, die uns Furcht machen, die uns Angst einflößen. Wir haben vor 20 Jahren eine Krise gehabt auf dem Bau, es gab niemanden mehr, der ein Haus bauen wollte. Und die Handwerker, ein paar hatten beim Gospelhaus, standen da und hatten wenig Arbeit. Heute, 20 Jahre später, sind wir froh, wenn wir noch einen Handwerker auftreiben, der unsere Heizung repariert. Die erste Frage, bei uns war da letztens so ein kleines Löchchen in der Wasserleitung, nichts Schlimmes. So, das Erste, was die fragen, wenn du anrufst, ist, sind sie Kunde bei uns? Wohl dem, der Stammkunde ist beim Handwerker, der nicht schon 50 plus ist und bald in Rente geht. Wir sind aufgenommen worden in die Kundendatei unseres Heizungsbaus, wir haben gebrauchte Immobilie gekauft, da war schon alles installiert, der Handwerkerbetrieb ist in Rente gegangen, so wir haben einen neuen gebraucht und wir sind da reingerutscht vor Jahren durch einen glücklichen Umstand, dass kurz vor Weihnachten bei uns Wasser aus der Steckdose lief. Also nicht in Strömen, kein lebendiges Wasser und so, sondern nur so ein Tropfen, kennt ihr das so, wenn in einer Dusche so ein Tropfen noch so runterrinnt. Und ich habe ein bisschen Physik aufgepasst, Physik-Leistungskurs, so ich wusste, Wasser und Strom sollte nicht zusammen so aus einer Steckdose kommen. Das eine aus dem Wasser. Und es war, wir waren gerade am Fertigmachen für unseren, ich weiß nicht, ob es der Heiligabend-Gottesdienst war oder ob es der vierte Advent war. Wir waren im Stadtsaal, Weihnachtsmusical, ich sollte predigen. Wir waren gerade am Schickmachen, stehen vorm Spiegel und schaue die Steckdose an und denke mir, was ist das? Sicherung rausgemacht, zum Gottesdienst gefahren, zurückgekommen, am nächsten Tag den Handwerker angerufen, der kam, Gott sei Dank, Helmut hat uns den Handwerker seines Vertrauens vermittelt und so. Und wir haben das ganze Haus durchgescannt und am Ende, wisst ihr, was war? In der Dachgeschosswohnung war der Spülkasten undicht. Also die Spülung lief, die Spülung hat dann gestoppt, solange bis der Spülkasten voll war. Und dann ist der Spülkasten übergelaufen, weil der Stopper nicht funktioniert hat. Und deswegen ist permanent Wasser gelaufen. Wir haben auf die Wasseruhr geschaut und die ist gelaufen. Der Handwerker sagt, wenn das Wasser irgendwo bei euch in der Wand versickert, dann können wir mit einem Gummistiefel durch die Wohnung laufen. Wir wussten, irgendwas stimmt nicht, bis wir rausgefunden haben, das Wasser rennt einfach nur durch den Spülkasten, die Toilettenrunde. Was passiert ist, weil das Wasser von draußen so kalt war, ist die ganze Wasserleitung kalt geworden und Wasser hat an der Wasserleitung kondensiert. Ist an der Wasserleitung außen runtergelaufen und bei der Steckdose rausgekommen. Seit diesem Tag sind wir vermerkt in der Kundendatei unseres Handwerkers für Sanitär und Heizung. Und heute bin ich Gott auf Knien dankbar, dass es damals so war und wir jetzt sagen können, sind Sie Kunde bei uns? Ja, ja, seit vielen Jahren schon. Weil ich sagen will, wisst ihr, wenn du die Nachrichten anschaust, Pflegekraftmangel, die Krankenversicherung, die Rentenversicherung, irgendeine Kasse ist immer im Notstand, gerade ist unser Haushalt als Land und so. Es gibt immer irgendwas, worüber du dir Sorgen machen kannst, wenn du die Nachrichten anschaust. Und ich frage mich, ob es Zufall ist, dass die ersten drei Worte der ersten Weihnachtspredigt, die Gott selbst geschrieben hat, folgendermaßen laufen. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht war das, was die Hirten hören mussten vor 2000 Jahren. Und ich glaube, das ist die Botschaft, die wir heute auch immer noch hören müssen. Fürchte dich nicht. Kenn deinen Alltag nicht, dein Leben nicht, deine Familienumstände nicht, aber so viel Lebenserfahrung habe ich, dass wenn wir einmal unser Leben anschauen, gibt es immer irgendwas, wofür wir uns fürchten können und wenn es nur die Spinnen im Keller sind. Irgendwas ist immer da, das uns den Schlaf rauben möchte. Und die Botschaft des Himmels, die Botschaft von Weihnachten ist, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude. Seht mir, wie cool ist das? Die Botschaft des Himmels, die Botschaft von Weihnachten ist eine frohe Botschaft. Zu lange Zeit haben zu viele Menschen in Furcht vor Gott selbst gelebt. Weil sie dachten, Gott ist ein richtender Gott, Gott ist ein böser Gott, Gott ist ein verurteilender Gott, ist ein verdammender Gott. Die Hölle, die ist real, Klammer zu. So, aber Menschen haben anderen Menschen mit Gott Angst gemacht. Aber die Botschaft von Weihnachten ist nicht eine Angstbotschaft und nicht eine furchteinflößende Botschaft, sondern eine frohe Botschaft. Fürchte dich nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren ist. Denn euch ist heute der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Weihnachten ist eine frohe Botschaft. Weihnachten ist eine gute Botschaft. Und das war die erste Weihnachtspredigt. Ich möchte heute über die zweite Weihnachtspredigt sprechen, die jemals gehalten wurde, sprechen mit euch. Ich glaube, dass diese Botschaft von der ersten Weihnachtspredigt, fürchte dich nicht, eine Botschaft ist, die wir in unser Umfeld weitergeben sollten. Nicht nur wir haben Situationen, die uns Furcht einflößen, sondern dein Nachbar, deine Freundin, dein Arbeitskollege, womöglich auch. Vor 2 Wochen von meiner Schwester eine WhatsApp bekommen, der Nachbarschaft ist ein junger Mann, 16 Jahre alt, mit dem Motorrad schwer verunglückt. Und die Ärzte sind froh, dass sie ihn durchbekommen haben. Die Ärzte waren Gott dankbar, dass er aufgewacht ist und seine Arme bewegen konnte. Das Bein und der Fuß ist schwer vertrümmert und sie standen vor der Frage, ob sie es abnehmen müssen, weil eine Blutvergiftung drohte. 16 Jahre alt, ein paar Häuser weiter. Eine Freundin von meiner Frau hat einen Bruder, mein Alter, Krebsdiagnose. Gestreut, 3 Kinder, kurz vor Weihnachten. Wisst ihr, Furcht ist überall. Furcht gibt es an so vielen Ecken, an so vielen Enden. Und Weihnachten ist eine gute Botschaft. Fürchte dich nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude. Und wenn du Gott in deinem Herzen hast, wenn du weißt, Gott ist real, wenn du Gott in deinem Leben erlebt hast, dann lade ich dich ein, diese Botschaft, dieses Wissen nicht für dich zu behalten, sondern weiterzutragen. Die zweite Weihnachtspredigt, die jemals gehalten wurde, wurde von den Hirten gehalten. Die Hirten gingen hin, nachdem der Engel fertig war, nach Bethlehem in den Stall zur Krippe und sahen das Kind da drin liegen. Und sie sprachen zu Josef und Maria, sucht euch schnell raus, ganz am Ende im Skript. Kapitel 2, Vers 17, Lukas Evangelium. Da die Hirten es aber gesehen hatten, bereiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesagt wurde, von den Engeln. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen, die Hirten, gesagt hatten. So, die erste Weihnachtspredigt war von Gott geschrieben, vom Engel überliefert an die Hirten. Die zweite Weihnachtspredigt, die je gehalten wurde, war die Predigt der Hirten, die hingingen in den Stall nach Bethlehem und genau das erzählten, was sie gerade eben erst gesehen hatten. Hirten. Die ersten Menschen, die jemals eine Weihnachtspredigt hielten, waren Hirten. Stellen wir uns manchmal Hirten so romantisch vor, so ein schönes Bild mit dem Hirten, mit langen, gewellten Haaren, schön gewaschen, schön gestriegelt und so, ein Lämmchen auf den Schultern. Wir denken, das ist ein Hirte. Aber wisst ihr, wer lange Zeit bei Schafen ist, der riecht wie Schafe. Der sieht nicht zwingend aus wie Schaf, aber das macht was mit dir, wenn du auf dem Feld lebst. Wenn du irgendwo hinter dem Busch auf Toilette gehst, wenn du nichts hast, wo du die Hände waschen kannst, wenn du abends am Lagerfeuer sitzt und es raucht und es stinkt und wenn du dich nicht jeden Tag waschen kannst. Hirten waren harte Genossen. Hirten zu damaliger Zeit, die waren nicht ausgestoßen, aber sie waren am Rande der Gesellschaft. Hirten waren gleichgestellt mit Zöllnern. Hirten hatten vor Gericht keine Glaubwürdigkeiten, waren als Zeugen vor Gericht nicht anerkannt. Einmal, weil man ihnen nicht zutraute, ehrlich zu sein. Hirten hatten den Ruf, dass sie ihre Schafe auf falschen Weiden weiden lassen würden, dass sie Schafe stehlen würden, dass sie was für sich. Und Hirten hatten keinen guten Ruf zu damaliger Zeit. Für die Schriftgelehrten, für die Pharisäer, die es besonders streng nahmen mit dem alttestamentlichen Gesetz, die warfen Hirten vor, dass sie die Speisegesetz und die Reinheitsgebote nicht einhielten, weil sie sich die Hände nicht waschen konnten vom Essen und all diese Geschichten und so. Und Hirten waren nicht die Helden der damaligen Zeit, Hirten waren am Rande der damaligen Gesellschaft. Und trotzdem entscheidet sich Gott, die zweite Weihnachtspredigt von Hirten halten zu lassen. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und denkst dir, wer bin ich, dass ich meinem Nachbar, meinem Arbeitskollegen, meiner Schulfreundin, meinem Onkel irgendwas von Gott erzählen kann, irgendwas von dieser Weihnachtspredigt, fürchte dich nicht. Ich bin kein Theologe, kann nicht von Menschen sprechen, ich bin nicht ausgebildet, ich bin noch gar nicht lange gläubig, aber wisst ihr, wenn Gott Hirten gebrauchen kann, kann er dich auch gebrauchen. Fürchte dich nicht, du bist mehr, als du denkst. Hirten waren nicht die Helden der damaligen Zeit, aber Gott liebt es, diese Hirten zu gebrauchen. Mose, der Mann, der das Volk Israel aus der ägyptischen Gefangenschaft rausführte, war was? Hirte. David, der großartigste, stärkste, mächtigste König, den Israel je hatte, war was? Hirte. Als Gott Saul als König verworfen hatte und einen neuen König suchte, schickte er den Propheten Samuel los. Und Samuel marschiert los nach Bethlehem, interessanterweise in dasselbe Dorf, wo Jesus geboren wurde. Und er landet im Hause von Isai und sagt, Isai, ich bin hier, um den neuen König von Israel zu salben. Und Isai denkt sich, bestimmt der Größte, der Älteste und der Stärkste meiner Söhne. Und er ruft den Größten herbei und Samuel denkt sich, perfekt. Und dann kommt dieser Ausspruch Gottes, sagt Samuel, nicht dieser. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz. Und der zweite Sohn kommt und der dritte Sohn kommt und der vierte kommt. Ich glaube, 7 Brüder waren es insgesamt. Am Ende erinnern sie sich daran, dass da noch ein Hirte auf dem Feld war, der Jüngste, David. Keiner hatte auch nur annähernd David auf dem Schirm als ein kommender König von Israel. Und Gott sagt, genau den will ich haben. Hol mir den Hirten, der nach Schaf riecht. Gott liebt es, Hirten, die niemand auf dem Schirm hat, zu gebrauchen, um Geschichte mit ihnen zu schreiben. Psalm 23, der bekannteste Psalm, den wir kennen, handelt von wem? Von dem guten Hirten. Jesus im Johannesevangelium spricht über sich selber: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. So, Gott hat keine Mühe, sich mit einem Hirten zu identifizieren, auch wenn Hirten in der damaligen Gesellschaft nicht den besten Ruf hatten. Ich kenne deine Geschichte nicht. Weiß nicht, wie gut du alle Reinheitsgebote hältst. Weiß nicht, nach was du riechst, wenn du abends von der Arbeit heimkommst. Aber fürchte dich nicht, du bist mehr, als du denkst. Zweiter Gedanke, fürchte dich nicht, du hast mehr erlebt, als du denkst. Manchmal lesen wir diese Geschichten aus der Bibel und wir denken uns, wer bin ich? Wer bin ich, dass ich irgendetwas weitergeben könnte? Wenn ich nur halb so viel erlebt hätte wie die, dann vielleicht, kennt ihr das? Ich als Prediger kenne das. Ich denke mir, Gott, wenn ich einer der Hirten gewesen wäre, wenn mir ein Engel erschienen wäre, es war nicht nur ein Engel. Also es erscheint den Hirten auf dem Feld ein Engel, der spricht, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren ist, denn euch ist heute der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und dann heißt es, nachdem der Engel fertig war, kommt auf einmal ein ganzes Heerschar von himmlischen Engeln. Vers 13, und auf einmal war bei dem Engel die ganze himmlische Heerschar, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erde unter den Menschen seines Wohlgefallens. Ich denke mir, Alter, wenn ich das erlebt hätte, hätte ich auch was zu erzählen. Aber wer bin ich schon? Aufgewachsen in einem kleinen Dorf in Untermünchheim, bei Schwäbisch Hall. 100 Einwohner. Was habe ich schon zu erzählen? Ich kann mich erinnern, wie ich als Teenager 14, 15 Jahre in meinem Herzen und wie ich wusste, ich will Pastor werden. Wenn ich groß bin, will ich Pastor werden. Und dann kamen ja immer wieder neben unserem eigenen Pastor so Gastsprecher rein und die hatten krasse Geschichten. Also für mich als Teenager dachte ich, wie abgefahren ist das? Und je oller, desto doller. Also mit Drogen und mit Gefängnis und mit, ich dachte, yeah, come on. So ein richtiger Krimi. Da gibt es Lebensgeschichten von Leuten, wo du denkst, Alter, wenn ich das erlebt hätte, dann könnte ich auch predigen. Da musst du kein Skript mehr schreiben, da musst du einfach nur dein Leben erzählen. Ich sitze da drin als 14-Jähriger und denke mir, wie will ich jemals Prediger werden mit meiner Story? Und dann soll ich vielleicht doch mal einen Joint rauchen. Und wie ein One-Night-Stand, oh, das Verrücktes machen, einfach nur, um nachher was erzählen. Kennst du das? Und ich so, wer bin ich, dass ich irgendjemand von Gott erzählen könnte mit meiner Lebensgeschichte? Fromm aufgewachsen, Kindergeschichten abends am Bett vorgelesen bekommen. Mein Herz ist klein, mach mich rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Das war mein Gebet am Abend. Am Tisch haben wir gebetet, Vater segne diese Speise, uns zur Kraft und ihr zum Preis. Und so. Das war mein Leben. Wer will das hören? Mir ist ein Licht aufgegangen, als ich geheiratet habe. Ich war 24, hier in Nördlingen im Stadtteil Glössle geheiratet, meine Frau Katrin. Hatte einen Klassenkamerad dabei. Es war ein cooler, also war ein Freund, und so, der war cool, der sah gut aus, der war auf all den Partys, der hatte diese verschiedenen Beziehungen und all diese Geschichten. Ich habe nicht jedes Detail gekannt, so, aber in etwa konnte ich mir selber vorstellen, wie sein Leben aussah. Und an meiner Hochzeit kommt er auf mich zu und sagt, Stefan, ich möchte dir ganz herzlich gratulieren zu deiner Hochzeit, zu deiner Ehe. Ich frage mich, sagt er, ob ich jemals heiraten werde. Ich sage mir, warum? Ich weiß nicht, ob ich es kann. Ich habe schon so viele Beziehungen gehabt und so viele Beziehungen haben begonnen und sind geendet. Ich weiß nicht, ob ich es jemals hinbekomme, einer Frau zu versprechen, in guten wie in schlechten Zeiten, bis der Tod entscheidet. Und an dem Tag habe ich verstanden, dass meine Geschichte eine Geschichte ist, die es wert ist, erzählt zu werden. Es ist nicht spektakulär, es ist nicht krass, gibt es keine Drogen, gibt es keine Mafiosi, es ist einfach nur eine fromme christliche Geschichte, aber da draußen gibt es Menschen, vielleicht nicht mit 16, vielleicht nicht mit 18, aber die, wenn sie ein paar Beziehungen hinter sich haben, sich wünschen würden, sie wären aufgewachsen wie ich, behütet, fromm, am Sonntag in die Kirche, keine Alkoholexzesse, keine wilden Partys, keine Sexgeschichten, einfach nur bieder, einfach nur deutsch, konservativ, langweilig, wie immer du es bezeichnen willst. Aber wisst ihr, wenn das Leben fortschreitet und du merkst, dass dein Herz leer ist, obwohl du eigentlich alles ausprobiert hattest, was die Welt dir sagt, das dich glücklich macht, und du merkst, All das war es nicht. Dann kommst du vielleicht aufs Fragen, ins Fragen. Dann kommt irgendwann so ein Pastor daher, sagt, weißt du, ich bin einfach fromm aufgewachsen. Ich kann nichts dafür. Ich bin keine Held. Aber meine Eltern haben mich so erzogen. Ich habe es einfach gemacht. Und heute bin ich so dankbar. Ich habe eine Frau, sind glücklich, wir lieben uns, wir haben drei Kinder. Ist nicht alles gut, aber fast alles. Versteht? So, das ist meine Geschichte. Und was ich sagen will ist, fürchte dich nicht, du hast mehr erlebt, als du denkst. Vielleicht hast du eine krasse Geschichte, erzähl deine Geschichte. Vielleicht hast du eine fromme Geschichte, erzähl deine fromme Geschichte. Vielleicht bist du katholisch aufgewachsen und hast irgendwann gemerkt, wenn das alles ist, dann brauche ich es nicht. Und hast du irgendwann Gott erlebt und hast gemerkt, da gibt es doch noch mehr als Religion. Erzähl deine Geschichte. Es gibt Menschen, die genau an dem Punkt stehen, wo du stehst. Manchmal lesen wir diese Geschichten in der Bibel und wir denken, Engel, Engelschöre. Wenn ich nur ansatzweise Gott so erlebt hätte, dann hätte ich auch was zu erzählen. Aber geh mal dein Leben durch und ich wette, jeder von uns hat mehr erlebt, als wir denken. Manchmal ist es Bewahrung. Dinge, die wir schon lange irgendwie ad acta gelegt haben. Ich habe so ein bisschen über mein Leben nachgedacht, in Vorbereitung auf die Predigt. Ich kann mich erinnern, es war am Anfang meiner Zeit hier in Nördlingen. Wir waren auf dem Weg zur Kleingruppe nach Mayingen. Ich, meine Frau und Andrea und Christoph Wiedenmann hinten drin. Es war schon dunkel. Und wir fahren bei McDonald's raus, diese Kreuzung, und biegen dann ab da Richtung Wallerstein. Und dann kommt so eine langgezogene Rechtskurve. Und seit diesem Tag überhole ich nie mehr in Rechtskurven. Ich überhole gerne, fahr lieber vorne draus wie hinterher. So. Aber ich mir... Never ever in Rechtskurven überholen. Wir fahren hinter so einem LKW her mit unserem Ford Mondeo und der LKW, 40 Tonner, blinkt rechts, um mir zu signalisieren, es ist frei, ich kann überholen. Und ich setze zum Überholen an mit meinem Ford Mondeo, so schnell es ging, und auf halber Höhe von dem 40 Tonner kommt uns ein anderer 40 Tonner entgegen. Bei Nacht auf einmal große Lichter. Haben den nicht gesehen, weil in der Rechtskurve er verdeckt war vor dem LKW. Der LKW konnte auch nicht mehr warnen, weil wir ja schon an der Seite waren, wir nichts mehr gesehen haben von und so weiter. Und alles, was ich weiß, ist, dass ich alles, was ging, auf die Bremse gestiegen bin, nach rechts geschaut habe und gehofft habe, dass der LKW an uns vorbei ist, dass wir wieder rechts rüberkommen. Und der andere LKW kam näher und näher. Kennt ihr, wenn es wie eine Zeitlupe abläuft? Und der LKW kam näher und näher und ich wusste, jetzt musste rechts rüber, völlig egal, ob da frei ist oder nicht. Und in dem Moment ziehe ich rechts rüber und für mich wie durch ein Wunder war auf einmal der LKW weg, Platz. Das ist nicht eine Geschichte, die ich mir jeden Abend nochmal vorlese, aber jeder von uns hat mehr erlebt, als wir denken. Manches ist einfach schon eine Zeit her. Ich habe diese Predigt vor einer Woche in Aalen gehalten, schreibt mir eine Frau und sagt, Stefan, ich bin als junges Mädchen mit meiner Freundin unterwegs gewesen. Meine Freundin hatte ein neues Fahrrad und ich wollte es ausprobieren. Wir waren oben auf so einem Hügel und ich steige auf ihr Fahrrad drauf und fahre los. Da ruft sie mir noch hinterher, das Fahrrad hat keine Rücktrittsbremse. Und die Vorderbremsen, weil es neu war, gingen noch nicht so leicht. Ich habe versucht zu bremsen, was ging, aber der Berg war steiler, als ich bremsen konnte mit meinen zarten Händchen. Und ich schieße diesen Berg runter und unten kommt eine Querstraße. Und normalerweise 18.10 Uhr ist da voller Verkehr. Und ich rase auf diese Straße zu und sage, Stefan, in dem Moment, wo ich komme, war alles frei. Ich schieße über diese Straße drüber in so einen Hof rein von so einem Handwerkerbetrieb und rase hinten in so eine Glastüre rein, volle Karacho. Das Glas berstet, Blut überall, Gehirnerschütterung. Die nähen mich im Krankenhaus zusammen mit 25 Stichen im Gesicht. Sag Stefan, wenn du mich heute siehst, siehst du nicht einen einzigen Stich, weil jeder Stich am Haaransatz verdeckt ist. Nachdem sie mich zusammengeflickt haben, kommt der Handwerkermeister auf mich zu und sagt, ich kann es Ihnen nicht erklären, aber normalerweise geht um 18 Uhr automatisch das Hoftor zu. Warum es an diesem Tag nicht funktioniert hat und sie um 18.10 Uhr da durchfahren konnten, keine Ahnung. Ich erzähle diese Geschichte, heute im ersten Gottesdienst kommt jemand im Foyer auf mich zu und sagt, ich war vor vielen, vielen Jahren als junge Frau, kennt ihr das noch, beim Heu einlagern. Hat man Heu auf dem Feld geholt und dann hochgeblasen mit so einem Gebläse, oben in den Scheunen, dann im Dachgeschoss verteilt. Sagt, ich war da oben, unten zwei Männer, die haben geschaufelt, was reinging in dieses Gebläse. Und mein Job war oben einfach von diesem Auswurf des Heu zu verteilen. Und ich stehe auf diesem Heuhaufen obendrauf und versuche das Heu zu verteilen. Aber ich merke, da kommt mehr nach, als ich wegkriege. Und ich versinke in diesem Heu. Und einige Zeit vorher ist eine Frau gestorben, genau bei dieser Geschichte, weil sie vom Heu begraben wurde. Und ich stehe auf diesem Heu und ich fange an, mich nach oben zu kämpfen. Ich merke, ich sinke immer tiefer, wie so ein Moor. Und ich schreie zu Gott und auf einmal spüre ich, wie mich was trägt, wie ein Boden, der unter meinen Füßen greift. Ich habe geschrien dort oben, nachdem ich unten nicht gehört. Ich weiß, Gott hat mich bewahrt. Ein anderer Mann erzählt mir, ich war als Kind in der Nordsee zum Baden. Wellengang, kommt ein Fremder auf mich zu und sagt, wenn du jemals im Meer in Panik gerätst, leg dich nach hinten, nimm die Arme hinter den Kopf und atme einfach einmal, zweimal, dreimal tief durch, komm zur Ruhe. Wenn das Wasser dir ins Gesicht, lass dich nicht zur Ruhe kommen, ist überlebenswichtig. Und ich denke mir, okay. Jahre später war er mit seiner Frau in der Dominikanischen Republik und er liebte es zu schnorcheln, hatte keine Flossen dabei und irgendwie hat es ihn abgetrieben und bis es realisiert war, irgendwie weit draußen. Und in ihm drin, sagt er, kam dieser Drang, ich muss zurück, ich muss zurück. Und er fängt an zu paddeln und er gerät in Panik. Er sagt, Stefan, ich wäre ertrunken. Ich war kurz vorm. Da fällt mir ein, dass vor Jahren mir ein Mann gesagt hat, wenn du im Meer bist und in Panik gerätst, leg dich auf den Rücken, nimm die Hände hinter den Kopf und atme tief durch. Er sagt, Stefan, ich hätte es nicht zurückgeschafft, wenn ich nicht gewusst hätte, wie ich nochmal zur Ruhe komme. Jeder von uns hat mehr erlebt, als wir denken. Und diese Geschichten berühren uns nicht, weil die Geschichten so krass sind, sondern weil du auf einmal dich an Geschichten in deinem Leben erinnerst. Und weil du merkst, Gott hat in meinem Leben auch schon mal die Hand drüber gehalten. Katrin hatte vor ein paar Jahren zweit mitbekommen, diesen schweren Autounfall mit Tempo 100 auf der Landstraße. Jemand hat sie nicht kommen sehen, sie voll Stock rein. Das ist identisch zu 40 Meter freier Fall, die Kräfte, die da wirken bei 100 Kilometer pro Stunde. Sarina nebendran, Samuel hinten drin. Samuel erzählt bis heute noch ganz, ganz stolz. Sagt, Mama, und dann bin ich aus diesem Auto ausgestiegen. Meine Türe hat geklemmt, musste ich bei dir rausgehen. Das ist deine Version der Geschichte. Unsere Version der Geschichte ist, dass wir wissen, an diesem Tag hätte meine Frau und zwei Kinder sterben können. Aber Gott hat seine Hand drüber gehalten. Ich kann mich erinnern, wie Joshua zu Hause im Bad geboren wurde. Andere Story für sich. Zweimal die Nabelschnur drumherum hatte. Sag mir, wie wäre die Geschichte wohl ausgegangen, wenn es länger gedauert hätte? 10 Stunden, 14 Stunden. Ich erinnere mich, wie Sarina, wie wir im Urlaub waren. Ich musste nochmal aufs Zimmer. Es war Abendsessenszeit, war schon alles dunkel. Und ich komme vom Zimmer zurück und ich treffe Katrin völlig aufgelöst am Pool. Ich sage, Schatz, was ist los? Ich war an der Theke gestanden, wollte mir was zum Trinken bestellen, drehe mich um und Sarina war nicht mehr da. Ich habe angefangen, Sarina zu suchen. Und als ich sie entdeckt habe, lag sie kopfüber im Wasser. 3 Jahre alt, 4 Jahre alt. Ich hatte keine Ahnung, wie lang. Ein Mann ist reingesprungen, hat sich rausgezogen. Diese Geschichten sind nicht deswegen so bewegend, weil sie wissenschaftlich die Existenz Gottes beweisen. Diese Geschichten sind bewegend, weil sie etwas in dir auslösen von deiner Kindheit, von deinen Eltern, von deinen Arbeitsunfällen. Du merkst, da scheint es einen Gott zu geben, der dich kennt. Da scheint es einen Gott zu geben, der dich liebt. Und deswegen sind diese Geschichten, die wir erlebt haben, so wertvoll erzählt zu werden. Fürchte dich nicht. Du bist mehr, als du denkst. Fürchte dich nicht, du hast mehr erlebt, als du denkst. Und fürchte dich nicht, du hast mehr zu sagen, als du denkst. Die Hirten vom Feld machten sich auf den Weg zum Stall in Bethlehem, weil der Engel gesagt hat, als Zeichen, dass das stimmt, was ihr gerade gehört habt, fürchtet euch nicht, denn euch ist heute der Retter geboren, werdet ihr finden, ein Kind in Windeln gewickelt, in der Krippe im Stall liegen. Und wahrscheinlich war es eine Mischung aus Neugierde, Skepsis und Interesse, dass die Hirten auf den Weg machten und sie machten die Türe auf und sie sahen tatsächlich dieses Kind in diesem Stall. Das ist kein Gottesbeweis, aber es ist ein Indiz. Es gibt Gerichtsverfahren, die werden einfach nur anhand von Indizien geführt, weil es keine Beweise gibt. Aber wenn du eine bestimmte Anzahl an Indizien hast, ergibt sich irgendwann auch ein Bild. Ich habe vor ein paar Wochen mit einem Mann gesprochen, war in einem unserer Gottesdienste im Gospelhaus. Er sagt, Stefan, glaube nicht wirklich an Gott. Aber vor ein paar Jahren hat sich meine Frau bekehrt. Ich sage, Stefan, wahrscheinlich würde das niemand über mich sagen, aber ich weiß, dass ich ein Alkoholproblem habe. Sag, wenn du abends nach Hause kommst und 3, 4, 5, 6 Bier trinken musst, dann hast du irgendwann ein Problem. Wenn 2 Kästen die Woche nicht mehr ausreichen, dann musst du dir irgendwann Gedanken machen. Das heißt, vielleicht würde niemand das über mich sagen, aber ich weiß, Alkohol ist ein Problem in meinem Leben. Meine Frau hat sich vor ein paar Jahren bekehrt, er ist Handwerker, hat einen Betrieb. Meine Frau geht in so eine andere Kirche, die waren zu Besuch hier. Und ich weiß, dass meine Frau und die Freunde meiner Frau für mich beten. Und seit diese Menschen für mich beten, merke ich, dass sich was in mir drin verändert. Ich war dieses Jahr im Urlaub und normalerweise im Urlaub war ich jeden Abend an der Bar und habe mich sternhagelvoll gesoffen. Und dieses Mal irgendwie nicht. Vor ein paar Tagen hatte ich irgendwie einen miesen Tag und ich dachte, ich gehe zu meinem Kumpel. Ich wusste, wenn ich bei dem bin, dann schießen wir uns immer ab. Und ich rufe den an und an dem Tag konnte er nicht, weil er krank war. Und ich kann es dir nicht erklären. Ich glaube nicht an Gott, nicht so wie meine Frau, aber ich spüre, da gibt es jemanden. Ich bin noch nicht ganz durch, habe noch keine finale Entscheidung für mich getroffen, aber ich spüre, irgendwas gibt es da. Sag, ich komme jetzt zum Gottesdienst rein, hier in Nördlingen war er. Ich kriege Gänsehaut. Mir fließen ein paar Tränen und ich spüre, irgendwas an dieser Geschichte ist echt. Bin noch nicht so weit, eine Entscheidung zu treffen. Wisst ihr, wir müssen Gott nicht beweisen. Alles, was wir müssen, ist, Menschen mit diesem liebenden Gott in Kontakt bringen und Gott eine Chance zu geben, dass er das Herz von Menschen berührt. Gott liebt Menschen, wir arrangieren das Date. Gott liebt Menschen, wir arrangieren das Date. Manchmal braucht es ein bisschen Starthilfe. Ich bin vor 22 Jahren hier nach Nördlingen gekommen zum Praktikum, Theologiestudium, Praktikum 2 Monate. Ich habe zum ersten Mal meine heutige Frau gesehen. Es war ein Freitagabend, die Türe aufgemacht, anderes Gebäude, Türe aufgemacht. Sie war vorne in der Bandprobe gestanden und ich habe sie zum ersten Mal gesehen. War nicht Liebe auf den ersten Blick, aber sie sah damals schon gut aus. So, und wir waren 2 Monate lang immer wieder zusammen, ohne jemals was zu zweit zu machen. Aber das Praktikum war zu Ende, wir verabschieden uns und sie bricht zu Hause. Ich darf es erzählen, weil sie nicht da ist. Sie bricht zu Hause zusammen in Tränen. Und ihre Freundin sagt, was ist denn los? Und sie sagt, ich werde ihn nie wiedersehen. Und in dem Moment ist ihr bewusst geworden, dass da doch mehr Gefühle im Spiel sind, als sie vorher realisiert hatte. Ich komme nach Hause und sie schreibt mir eine SMS. Ich hatte damals noch kein Handy. Ich war 22 und hatte noch nie ein Handy besessen und so. Und dann haben sie mir ein altes Handy geschenkt, das war so ein Sony, das sieht so aus wie dein Haustelefon. Und damals hat man noch SMS geschickt und da gab es an der Seite so ein Rädchen, da konnte man scrollen, was ich nicht wusste, dass man das Rädchen auch drücken konnte, um zu bestätigen. Ich habe eine halbe Stunde versucht, meiner Katrin zu antworten auf ihre SMS, weil ich irgendwie auch gemerkt habe, da ist ein bisschen mehr und ich würde sie gerne so und wusste nicht wie. Hab's am Ende doch hinbekommen, wir haben uns wiedergesehen. Hat 5 Monate gebraucht. Samstagabend im August sagt Markus, unser gemeinsamer Freund, Markus und Martina, bei denen habe ich immer geschlafen und so, die wussten von ihr, die wussten von mir. Also alle wussten, nur wir wussten nicht. Okay, kennt ihr das so? Alle wissen, nur du weißt nicht. So, und Markus sagt zu mir, er sagt, Stefan, morgen nach dem Gottesdienst, ich war zum Predigen eingeladen, gehen wir mit unseren Frauen essen. Und ich denke, wir meint also wir 4. So, der Gottesdienst war vorbei und alle verabschieden sich, alle gehen. Und am Ende waren nur noch Katrin da und ich. Und ich dachte, wo ist er hin? Und ich sage, Katrin, was machst du noch hier? Weil ich nicht wusste, ist, dass er ihr gesagt hat, der Stefan geht am Sonntag mit dir essen. So, das heißt, jetzt wussten wirklich alle, nur ich nicht. Und wahrscheinlich wären wir heute noch nicht zusammen, wenn er damals nicht ein bisschen Starthilfe gegeben hätte. So, sie wartet da hinten und denkt sich, irgendwann wird er jetzt schon fragen. Und als niemand mehr da war, gehe ich auf sie zu und sage, was machen wir jetzt? Und sie sagt, wir könnten was essen gehen. Und ich denke mir, gute Idee. Da sind wir in der Schranke gelandet, haben eine Pizza gegessen. Sag ich, was machen wir jetzt? Ist heute noch so. Was machen wir jetzt? Sagt meine Frau, wir könnten einen Spaziergang machen. Sag ich, gute Idee. So, machen wir einen Spaziergang und wir landen auf der Stadtmauer in Nördlingen. Ich weiß nicht, wer schon mal in der Stadtmauer in Nördlingen gelaufen ist. Das ist so ein bisschen eine undankbare Straßenbreite oder Gehweg. Versteht, was ich sagen will? So, du weißt nicht, soll ich nebeneinander laufen oder hintereinander, aber wie läufst du hintereinander, wenn du verliebt bist? So, läuft der Mann vorne weg, ist irgendwie so ein bisschen komisch davon galoppiert. Schickst du die Frau vorne draus, ist auch nicht schön. So haben wir irgendwie versucht, so aneinander, nebeneinander, ohne uns zu berühren, die Stadtmauer entlang zu laufen. Und irgendwann kam dieser magische Moment, ich kann es nur so beschreiben, wie wenn zwei Magnete sich finden. Kennt ihr das? Bis heute denkt sie, ich hätte ihre Hand ergriffen. Stimmt aber nicht. Stimmt wirklich nicht. Ich war nicht dagegen, aber ich habe es nicht gemacht. Und ich denke, bis heute, sie hat meine Hand genommen und sie schwört bei Gott, dass sie es nicht gemacht hat. So, also vielleicht merkt ihr, wir zwei haben wirklich Hilfe gebraucht. So, das war nicht, dass da keine Gefühle waren, das war auch nicht, dass da keine... Niemand musste mir erzählen, wie toll sie ist, aber jemand musste ein Date arrangieren, wo uns so ein bisschen in die Richtung hilft. Kannst du dir vorstellen, dass es Menschen in deinem Umfeld gibt, wo Gott schon reingesprochen hat? Durch einen Traum, durch eine Predigt im Fernsehen von Joyce Meyer, durch irgendeine Kindheitsgeschichte, durch eine Situation, wo sie echt ins Fragen kommen. Und alles, was es braucht, ist jemand, der nochmal ein Date arrangiert. Hast du nicht Lust, mal mit mir zum Heiligabendgottesdienst zu kommen? Willst du nicht mal ins Gospelhaus? Darf ich dir mal meine Geschichte erzählen, was ich mit Gott erlebt habe? Darf ich für dich beten? Wisst ihr, da gibt es Menschen in unserem Umfeld, wo wir nicht wissen, wo sie genau drinstecken. Aber die Botschaft von Weihnachten ist, fürchte dich nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude. Ich möchte dir Mut machen, du hast mehr zu sagen, als du denkst. Diese Hirten auf dem Feld, die hatten kein Theologiestudium, die kannten kein Griechisch, die kannten kein Hebräisch. Die wussten auch nicht, wie man sich kleidet, wenn man zum Gottesdienst geht, das waren einfach Hirten. Und sie gehen in diesen Stall und alles, was sie erzählen, ist das, was sie gerade eben erst gehört haben. Fürchtet dich nicht, denn siehe, euch ist heute der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Was sie nicht wussten, dass in diesem Stall eine junge Frau sitzt, die vor wenigen Monaten ihren Eltern erklären musste, dass sie schwanger ist, ohne verheiratet zu sein. Was sie nicht wussten, ist, dass diese junge Frau vom Heiligen Geist schwanger war. Was sie nicht wussten, war, dass diese Frau eine Engelsbegegnung hatte und trotzdem Fragen ohne Ende. Was sie nicht wussten, war, dass Josef nebendran saß und mit dieser Frage kämpfen musste, von wem seine Verlobte schwanger ist, weil er wusste, dass es nicht von ihm ist. Er hatte auch eine Engelsbegegnung, aber es gibt so ein paar Situationen, da reicht ein Engel nicht aus. Und in dieses Setting hinein kommen die Hirten mit einer Botschaft und sagen, wir waren auf dem Feld, wir saßen am Lagerfeuer. Alles, was wir sagen können, ist, uns ist ein Engel erschienen. Alles, was wir gehört haben, ist, fürchte dich nicht. Alles, was wir verstanden haben, ist, euch ist heute der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Wenige Tage später spricht ein Engel zu Josef, sagt, schnapp deine Frau, flüchte nach Ägypten, weil Herodes trachtet ihn nach dem Leben. Könnt ihr euch vorstellen, dass Josef sich an diese zweite Weihnachtspredigt der Hirten erinnert hat? Dass das, was sie ihr Kind nannten, der Sohn Gottes ist? Das war nicht die Brillanz der Predigt der Hirten, es war dieses göttliche Timing, das Kraft hatte. Vor ziemlich genau einem Jahr geht eine junge Frau aus Schwäbisch Hall auf die Arbeit. Und über ihrem Schreibtisch weg sieht sie einen Kollegen, der irgendwie so niedergeschlagen, abwesend wirkt. Und sie spricht ihn an, fragt, ob alles in Ordnung ist und öffnet so ein bisschen sein Herz und sie bietet ihm an, dass sie mit ihrem Pastor, mit Pastor Michael Schwarz, sprechen könnte. Und wenn er wollen würde, könnte der Pastor vielleicht ihn mal besuchen. Michael Schwarz kommt dort zu Hause an, sitzt im Wohnzimmer und sie erzählen die Geschichte, dass vor wenigen Tagen die Mutter seiner Frau ermordet wurde. Schwäbisch Hall gab es eine Mordserie vor ziemlich genau 12 Monaten. 3 oder 4 Rentnerinnen wurden brutal zusammengeschlagen in ihrer Wohnung. Und der Mörder lief in dem Zeitraum noch frei rum. Keiner hat das Motiv verstanden. Niemand wusste irgendwas. Aber sie mussten mit diesem Verlust kurz vor Weihnachten umgehen. Und weil die Arbeitskollegin aufmerksam war und einfach mal nachgefragt hat, ist alles okay bei euch? Sitzt ein paar Tage später der Pastor bei ihnen im Wohnzimmer, hört ihnen zu, betet für sie, lädt sie ins Gospelhaus ein. Vor 2 Wochen, weil ich zum Predigen in Schwäbisch Hall war, haben miteinander gesprochen und gesagt, Stefan, gerade jetzt läuft die Verhandlung, Ich war dort zum Aussagen. Meine Frau hat es nicht geschafft. Zu emotional. Aber sind so dankbar für diese Kirche. Sind dankbar für Menschen. Und die meisten Menschen kennen die Geschichte gar nicht, wissen nicht, wer ist. Aber wir sind so dankbar für Gott. Und wisst ihr, das war nicht die Brillanz der Predigt, sondern es war das göttliche Timing, das in ihrem Herzen was auslöste. Ich möchte dir Mut machen, wenn du die nächsten Wochen in dieser Weihnachtszeit mit Menschen zu tun hast. Fürchte dich nicht. Du bist mehr, als du denkst. Fürchte dich nicht, du hast mehr erlebt, als du denkst. Und fürchte dich nicht, du hast mehr zu sagen, als du denkst. Muss nicht eine Predigt sein, manchmal kann es eine Frage sein. Manchmal kann es eine Einladung sein. Wir haben auf deinem Platz eine Einladung für Heiligabend. Wir haben ein kleines Heftchen. Kannst du eine Praline dazu hängen und eine nette Karte schreiben. Ich habe an dich gedacht. Wir wissen nie, was in dem Leben von anderen Menschen abgeht. Vor vielen, vielen Jahren, ich war noch hier in Nördlingen, also ich bin immer noch in Nördlingen, war in Nördlingen, habe in Dillingen in der Jugend ausgeholfen, war auf dem Rückweg. Ich hatte einen Flyer von einem Gospelkonzert bei mir im Auto und ich wusste, in Hohenaltheim wohnt eine Frau, eine Familie, die so kirchlich gläubig ist. Und ich hatte irgendwie auf dem Herzen, diese Frau, die haben wir kennengelernt über Weihnachten im Schuhkarton, eine Einladung für das Gospelkonzert reinzuwerfen. Und wie ich da abends um 22.30 Uhr an der Haustür, am Haus halte, spricht der Heilige Geist zu mir und sagt, schmeißt noch eine Einladung zum Jugendgottesdienst mit dazu. Und ich wusste, die hat zwei Töchter, so in dem Alter, aber der Jugendgottesdienst war, der war so für Insider, sag ich mal. Aber der Heilige Geist hat gesprochen und so steige ich aus und schmeiße diese zwei Flyer in den Briefkasten. Was ich nicht wusste, war, dass drin die halbe Familie am Fenster klebt und dachte, wer ist da draußen um 10:30 an unserem Haus? Was ich nicht wusste, war, dass eine der Töchter im Stillen im Kinderzimmer gebetet hatte. Sag Gott, wenn es dich gibt, ich will an dich glauben, aber ich brauche ein paar Freunde, die auch an dich glauben. Ich kann es nicht alleine. Schenk mir Menschen in meinem Alter, die auch an Gott glauben. Und es war nicht das Gospelkonzert, es war dieser Jugendgottesdienst, zu dem sie kamen, der ihr Leben veränderte. Das ist nicht die Brillanz deiner Predigt, das ist das Timing, das Gott orchestriert und gebraucht. Und ich möchte dich einladen, nochmal aufzustehen. Wir wollen ein Lied singen, das einfach von der Liebe Gottes singt. Und vielleicht kannst du dein Herz aufbauen und sagen, Gott, wenn es Menschen in meinem Umfeld gibt, die eine Ermutigung brauchen, wenn es Menschen in meinem Umfeld gibt, die ein Gebet brauchen, wenn es Menschen in meinem Umfeld gibt, die eine Einladung brauchen, gib mir einen Hinweis. Und nimm dieses Flüstern des Heiligen Geistes ernst. Schreib eine WhatsApp. Lad jemanden zum Kaffee ein. Erzähl eine Geschichte. Stell eine Frage. Wie geht's dir? Wo stehst du aktuell? Fürchte dich nicht. Ist die Botschaft des Himmels für die allererste Weihnachtspredigt gewesen. Und unsere Gesellschaft zu jeder Zeit erlebt Dinge, die uns Angst machen. Persönlich, als Land, global. Und die Antwort ist nicht immer eine politische. Ganz oft ist die Antwort in unserem Herz eine himmlische. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, denn siehe, ich verkündige euch frohe Botschaft. Euch ist heute der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Jesus kann das Leben von Menschen verändern. Ich möchte dir Mut machen, während dem Lied einfach dein Herz zu öffnen. Und wenn Gott dir Menschen aufs Herz legt, wo diese gute Botschaft weiter verkünden darf und ein Date arrangieren kannst, tu es. Lass uns gemeinsam Geschichte schreiben hier in Weihnachten. Lass uns wie die Hirten das weiter erzählen, was wir erlebt haben. Als Kinder. Als Jugendliche. Danke, Jesus. Danke für dein Leben. Danke für deine Geschichte mit unserem Leben. Danke für so viele Segnungen, für Bewahrung. Danke für Frieden im Herzen in stürmischen Zeiten. Vater, wir danken dir, dass du Teil unseres Lebens bist. Wir beten, dass du uns Gunst schenkst, diese gute Botschaft weiterzuerzählen an Menschen, die uns wichtig sind. Beten, dass du Türen öffnest und dass du Herzen öffnest in dieser Weihnachtszeit.